das Kunstbuch hat eine Nischenstellung, hat es auch schon lange. Ja, manche Leute haben ja eher ein Kunstwerk gekauft als ein Kunstbuch. Aber die Künstler, die wollen ein Buch haben. Die wollen etwas, was man fühlen kann, was man riechen kann.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast die Kunstbuchmacherin Uta Grosenig. Hallo Uta.
Hallo Johann.
Uta, wir haben zusammen gerade ein Projekt abgeschlossen, ein Carte Blanche-Heft von und mit Armin Böhm, was du betreut hast. Aber bevor wir darauf eingehen, weil du bist ja vor allem Büchermacherin, warst mehrfache Verlegerin, wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen?
Zur Kunst bin ich durch meinen Vater gekommen. Mein Vater ist Jahrgang 1930, gehörte zu den weißen Jahrgängen, hat sich, nachdem er mit 15 von der Schule abgehen musste, in Abendschulen fortgebildet zum Bauingenieur und Architekten. Und seine große Leidenschaft war die Kunst. Und das wollte er seiner Tochter nahebringen. Und das heißt, damals hatten wir noch 6 Tage Schule die Woche. Und am 7. Tag, am Sonntag, musste ich mit meinem Vater ins Museum gehen. Mhm. Und ich bin ja in Köln aufgewachsen. Und damals gab es das Wallraf Richards und das Museum Ludwig. Die waren noch in einem Gebäude. Das ist heute das Museum für angewandte Kunst. Und da wurde sonntags vormittags hingegangen und man hat sich die Ausstellung angeguckt. Natürlich auch andere Kunst, aber das war das, wie ich zur Kunst gekommen bin.
Was sind denn die weißen Jahre, sagtest du gerade?
Die weißen Jahrgänge, das sind die Männer, die nicht eingezogen wurden mehr, weil sie zu jung waren und die aber auch nicht die Schule zu Ende machen konnten, weil sie geflohen sind, so wie mein Vater. Also die weißen Jahrgänge sind die, die zu jung waren, um dann noch zur Hitlerjugend.
Ah, verstehe. Mhm. Die 45, 15 waren, unterm Volkssturm
genau,
sozusagen.
Okay. Genau.
Okay, verstehe. Und das Ludwig-Museum wurde doch in den 80ern gestartet, oder?
Nein, das gab es schon früher. Also die Sammlung Ludwig war ein Teil des Wallraf-Richards-Museums. Ah, da hatte der okay. Peter Ludwig
als Dauerleihgabe sozusagen
Leihgaben gestiftet, also hauptsächlich Pop-Art, was ja. Ich natürlich wahnsinnig spannend fand, auch gerade als Kind oder als Jugendliche. Und das haben wir uns angeguckt. Und ich habe ja dann später auch in Köln Kunstgeschichte studiert. Und da hatte der Peter Ludwig dann auch eine Gastprofessur. Das heißt, der hat dann die Studenten durch seine Sammlung geführt. Und er war ja Schokoladenfabrikant und dann vor Weihnachten wurde immer das Gerücht gestreut, so, dann gibt der Peter Ludwig Schokolade aus. Dann waren die Vorlesungen immer besonders voll und er hat dann eben erzählt, wie er die Werke gekauft hat, wie er die Künstler getroffen hat. Das war sehr spannend, weil das natürlich in dem sehr theoretischen Kunstgeschichtsstudium wirklich ein Praxisbezug war.
Sehr toll. Ja, siehst du, habe ich auch wieder was gelernt. Ich dachte nämlich, erst als der Neubau an der Domplatte kam, da war ja auch Wallraf-Richards-Museum und Museum Ludwig unter einem Dach. Und als mein Vater dann Direktor wurde, also es hatte nichts mit ihm zu tun, zog das Wallraf-Richards-Museum aus in sein eigenes Gebäude. Aber ich dachte, dass die ganze Pop-Art-Sammlung und Picassos und so, dass die erst fest in Köln angesiedelt waren durch
Nein,
den Neubau.
Die
waren
vorher
schon da.
Die wurde natürlich immer größer.
Ja.
Und dann wurde es auch auf andere Häuser, also nach Koblenz, gibt ja auch Sammlung Ludwig
Überall,
Budapest,
Wien,
verteilt.
Kuba.
Aber und dann kam der von Peter Bussmann, der Neubau, ja.
Ja, okay, also dein Vater war Ingenieur, also jetzt kein künstlerischer Architekt, sondern Bauingenieur, habe ich verstanden?
Genau.
Ja, und hat dich dann immer mit in die Museen geschleift.
Hat sich wahnsinnig für Kunst interessiert, konnte auch sehr gut zeichnen und hatte sogar den Wunsch, dass ich bildende Künstlerin werden sollte.
Aha.
Und ich glaube, das ist ja auch sehr selten. So Eltern sagen immer, studier bloß nicht Kunst, was willst du denn dahinter machen? Da verdienst du ja kein Geld. Und mein Vater hätte sehr gerne gesehen, dass ich an eine Kunstakademie gegangen wäre, aber dazu fühlte ich mich nicht berufen.
Wahrscheinlich wäre er gerne Künstler geworden, oder?
Vermutlich auch, ja.
Ja. Aber ist ja interessant. Okay, und dann ist er mit dir immer in die. Bist du ein Einzelkind?
Nein.
Ah ja.
Aber ich bin die Ältere und mein Bruder, der war da von außen vor. Die
Tochter
musste mit.
Opfer schon, weiß man nicht. Was ist aus dem geworden?
Der hat dann BWL studiert.
Okay, nichts mit Kunst.
Nee.
Okay. Ja, wir sind ja hier bei Was mit Kunst. Also, das war sozusagen deine Berührung und wie ging es dann weiter?
Ja, da musste ich mich nach dem Abitur mal entschließen, was will ich denn studieren? Und dann hat mein Vater gesagt, ach, Kunstgeschichte wäre doch schön, da kannst du mir immer erklären, was wir da alles so sehen, wenn wir ins Museum gehen. Und ich habe dann aber im Hauptfach Germanistik, und dann als Nebenfach Kunstgeschichte gemacht und auch noch Theaterwissenschaften. Und eigentlich war meine Leidenschaft das Theater und ich wäre gerne Dramaturgin geworden und habe auch an einigen Theatern also assistiert. Und bin dann, als ich das Studium abgeschlossen hatte, zu Theater der Welt nach Hamburg gegangen. Das wurde damals geleitet von Renate Klett und war 1988 angesiedelt am Thalia-Theater. Und da machten gerade die Deichtorhallen auf. Oder die haben 89 aufgemacht, die wurden umgebaut. Das war ja mal ein Großmarkt. Und die erste Ausstellung hat der Harald Seemann verantwortet. Da war 850 Jahre Geburtstag des Hamburger Hafens, da gab es ein Sonderbudget und Harald Seemann konnte da eine große Ausstellung inszenieren und da brauchte er auch eine Assistentin und da wurde ich dem vorgestellt und das passte und dann habe ich mit Harald Seemann zusammengearbeitet. So bin ich dann eigentlich zur Kunst gekommen vom Theater.
Ah, interessant, und warst dann kuratorische Assistent und hast dann selber als Kuratorin gearbeitet?
Also ich war dann erstmal Assistent von Harald Seemann, dann haben mich die Deichtorhallen übernommen, genau, in der Organisation.
Und du warst nicht nur Assistent vom Harald Seemann.
Nein, der war ja nur für die eine Ausstellung sozusagen verpflichtet und sonst frei. Und ich bin aber an Deichtorhallen geblieben und bin dann aber 3 Jahre später war die Bundeskunsthalle in Bonn im Aufbau. Und da gab es den Intendanten, den Pontus Hultén, das war der Gründungsdirektor, das war ein Schwede, das Moderna Musee, da war das Centre Pompidou, also er lebte in Paris und ich hatte ein Jahr in Paris studiert. Ich sprach damals recht gut Französisch und da hat mich die Bundeskunsthalle gefragt, ob ich nicht mit dem Pontus Hultén zusammenarbeiten wolle. Und da dachte ich, ja, das ist ja klasse. Und dann bin ich nach Bonn gegangen.
Interessant. Ich meine, muss man mal kurz einordnen. Der Harald Seemann, ganz legendärer Kurator, Documenta 5. Mein Vater hat da so eine Untersektion unterm Seemann damals gemacht, das Mausmuseum vom Oldenburg. Documenta 5 war, glaube ich, 72. Ist eine der legendärsten Ausstellungen. Und eine andere ist When Attitudes Become Form, meine ich, glaube ich.
Genau, das war 1968 in Bern.
Kunsthalle Bern. Und Harald Seemann irgendwie, der wie kein anderer das Kuratieren geprägt hat und mal sehr gemein zu meinem Vater gesagt hat, du musst dich jetzt zur Frau umwandeln lassen, ist die einzige Chance, die du hast, die Dokumente zu bekommen, aber so wie ich dich kenne, wirst du das machen. Also da war damals noch ziemlich kompetitiv untereinander, aber auf alle Fälle ist es ja schon irre, was das für eine Zeit war, ne? Deichtorhallen neu, Bundeskunsthalle gebaut, Centre Pompidou. Also die 80er Jahre waren für die Kunst wie das Wirtschaftswunder für die Bundesrepublik irgendwie, oder?
Ja, da war sehr viel möglich. Also ich bin ja in Köln groß geworden. Damals war natürlich Köln die europäische Kunsthauptstadt, kann man glaube ich sagen. Ja, also es gab die Museen, es gab die meisten Galerien. Der erste Kunstmarkt wurde 1967 auch noch von Rudolf Zwirner in Köln,
also und vielen anderen,
die Mutter aller Kunstmessen gegründet. Das war immer Köln und es wurde dann erst nach dem Mauerfall sind die Künstler, auch die Galerien teilweise, eben nach Berlin gegangen.
Ja, ja. Okay, und dann bist du sozusagen über kuratorische Assistenz Hamburg, Bonn bis nach Paris. Und wann kamen die Bücher dann in dein Leben? Weil du bist ja bekannt im Kunstbetrieb, wir kennen uns glaube ich jetzt auch schon seit 25 Jahren, für das Büchermachen.
Naja, also das erste war mit dem Harald Seemann. Damals in den Deichtorhallen. Mhm. Die Ausstellung hieß Einleuchten. Und da wurde in Hamburg ein Katalog gedruckt. Und da sind wir wirklich zu jedem Bogen hingefahren. Und mich hat das alles interessiert. Ich saß dann also immer mit Harald Seemann im Taxi und wir fuhren wieder in die Druckerei. Das war das erste Buch. Und das hat mich dann eben auch nicht mehr losgelassen.
Ist aber interessant. Einleuchten ist ja ein Begriff aus dem Theater auch, ne?
Ja.
Und der kam von dir, oder?
Nee, der kam von Harald Seemann.
Ah, ja. Interessant, weil der Jean-Christoph Ammann, auch ein Gebäude der 80er Jahre vom Hollein in Frankfurt, der hat ja immer seine wechselnden Ausstellungen Szenenwechsel genannt, wie auch im Theater, ne? Also war Kunst und Theater sich näher damals?
Das glaube ich nicht. Also da gab es auch immer eine Rivalität, weil das Theater war voll subventioniert, das hat die Kunst beneidet. Die Künstler mussten sich ja auch dann auch durch einen immer stärker werdenden Markt auch beweisen. Mhm. Und die waren sich, also jedenfalls die das gemacht haben, die waren sich nicht sehr nah.
Mhm. Okay, und dann war sozusagen Einleuchten war ein Buch, das du begleitet hast?
Genau. Und dann natürlich auch noch weitere Publikationen. Ich bin ja dann an den Deichtorhallen geblieben. Und als ich dann nach Bonn gegangen bin, 1990, habe ich mit zwei Künstlern zusammengearbeitet, mit der Niki de Saint-Phal und mit dem Sam Francis und besonders mit der Niki de Saint-Phal. Wir haben ein Buch gemacht, für das die Niki, manchmal habe ich sogar daneben gesessen, Briefe geschrieben hat, also mit ihrer schönen Handschrift und mit Zeichnungen. Und die habe ich dann auch ins Deutsche übersetzt. Also die hat in diesem Katalog gab es sehr viele autobiografische Dinge von der Niki de Saint-Phal. Und das ist im letzten Moment auf die Maschine gegangen. Da waren auch einige Fehler drin, aber es ist trotzdem also ein riesen Bestseller geworden, weil natürlich Niki de Saint-Phal damals auch für die Frauenbewegung, die hat ja ihre Kinder verlassen, ist dann mit Jean Tanguy zusammengezogen, hat ihre Karriere durchgesetzt, wurde auch von Pontus Hulté damals sehr gefördert mit ihren großen Skulpturen. Und das war ein Buch, also was sehr viele, glaube ich, berührt hat.
Faksimiles dann.
Faksimiles von den Briefen.
Auch an ihren Vater, oder? Wurde doch von ihrem Vater irgendwie missbraucht. Und
ja, das kam damals zum ersten Mal wirklich zur Sprache, wo sie das zum ersten Mal dann auch thematisiert hat oder überhaupt ausgesprochen hat. Und das auch, das ist später mehr aufgearbeitet worden als da, aber da hat sie sich eben sehr persönlich auch geäußert.
Ja.
Und es war eine tolle Ausstellung. Also das Museum wurde ja von Gustav Peichel gebaut und da gab es einen großen Dachgarten. Und dann wurde am Schluss eben beschlossen, da wird noch ein Skulpturengarten von Niki de Saint-Phal eingerichtet. Das heißt, also diese Ausstellung hatte eine große Aufmerksamkeit und das Buch eben auch.
Und beide Bücher sind auch autark von den Ausstellungen zu verstehen, nicht reine Kataloge, oder? Also Niki de Saint-Phal ganz sicher nicht, ist ja eher ein Künstlerbuch. Aber Einleuchten war nicht ein reiner Katalog, sondern...
Naja, der Harald Seemann hatte ja immer eine Entourage an Künstlern, also dazu gehörte Richard Serra, dazu gehörten Nele Toroni, das waren sehr bekannte Künstler, die dann auch alle kamen, die man kennengelernt hat und die wurden alle in diesem Buch präsentiert und Harald Seemann hat die ganzen Texte dazu geschrieben.
Und dann?
Und dann war ich in Bonn und als diese zwei Ausstellungen vorbei waren, war das für mich auch vorbei. Und dann bin ich zum Sam Francis nach Los Angeles gegangen, weil mich ein Verlag gefragt hat, kannst du nicht mal ein Buch über den machen? Und dann war ich da und dann wurde das Kunstmuseum in Bonn eröffnet. Also ich war sozusagen in dem kuratorischen Betrieb immer, bevor überhaupt Museum an den Start ging, schon dabei. Und da habe ich mich eigentlich für die Pressearbeit beworben. Und dann hat mir aber gesagt, oh, da gibt es schon jemand, aber wir brauchen noch eine Kuratorin. Hast du nicht dazu Lust? Ja, dann bin ich nach Wolfsburg gezogen.
Okay, und hast aber auch da dich den Büchern vor allem gewidmet? Oder?
Nein, ich habe eine Ausstellung gemacht, zum Beispiel mit dem Namjoon Paik oder mit Gilbert und George. Aber es war immer mein Bestreben, zu jeder Ausstellung wollte ich ein Buch machen. Ja. Also, weil das Buch bleibt, die Ausstellung wird nach 2 Monaten wieder abgebaut. Das Buch bleibt.
Und damals auch interessant, wie viele Museen in der Zeit entstanden sind. Und da gab es aber durch Volkswagen natürlich noch richtig Geld, oder?
Naja, es war eine Stiftung, also es war die Holler Stiftung. Die hatten die ersten Volkswagen versichert. Das war jetzt kein direktes Geld von Volkswagen. Das denkt man immer, aber so ist es nicht. Die haben vielleicht mal was dazu geschossen. Aber das war natürlich eine Zeit, wo dieses Museum sehr gut dastand. Und natürlich in Wolfsburg, es war ja damals eben gerade erst die Mauer gefallen, da gab es nicht so viel. Das heißt, man musste sehr, sehr viel reisen. Ich bin eigentlich jede Woche woanders hingereist, um die Künstler zu treffen, um Gespräche zu führen. Also das war eine sehr aufregende Zeit.
Und wann hast du dich voll und ganz den Büchern gewidmet?
War dann Mitte 30 und dann dachte ich, wenn ich jetzt noch mal ein Kind kriegen will, dann muss es mal bald passieren. Und dann wurde mein Sohn geboren in Köln.
Dein erstes Kind dann?
Ja.
Ja.
Und dann kam ich mit dem kleinen Kind aus dem Krankenhaus und hatte einen handschriftlichen Brief von Benedikt Taschen im Briefkasten. Und Benedikt Taschen und ich, das muss man vielleicht dazu sagen, wir waren auf der gleichen Schule, in der gleichen Jahrgangsstufe. Und daher kannten wir uns. Wir hatten in der Schule nicht sehr viel miteinander zu tun. Und da hatte, glaube ich, auch ein bisschen verfolgt, was ich so gemacht habe. Und damals wollte der Taschenverlag eben einen Bereich aufbauen, Auftragsproduktionen, Kataloge für Museen. Und da hat er gesagt, da kann ich dich gut gebrauchen, du bist viel rumgekommen, du kennst die Museen, da kannst du mir helfen.
Mhm, ist ja interessant. Er hatte den Verlag gegründet, oder?
Er hatte den Verlag gegründet, also er hat sofort nach dem Abitur erstmal ein Geschäft aufgemacht für Comics und dann da später auch Kunstbücher verkauft. Dann hat er gesagt, die möchte ich selber verlegen und hat damit ja auch sehr viel erreicht, weil er die Kunstbücher in größeren Auflagen gedruckt hat. Die sind billiger vertrieben worden, als es zuvor der Fall war. Also er hat einen großen Markt für Kunstbücher geöffnet.
Ja, ja. Und das ein bisschen revolutioniert eigentlich, ne?
Ja, total.
Ja, ja. Interessant, auch neben meinem Onkel, oder? In der Albertostraße.
Der Comicladen war da in der Ecke, ja. Und dann der Verlag war auf dem Hohenzollernring.
Ja. Ach, und Kunst, es war schon von Anfang an Kunst, also so Almanach-Bücher über Picasso und so, oder?
Ja, es waren Kunst- und Kulturbücher.
Ja.
Und da gab es aber auch einen Redakteur, das war der Burkhard Riemschneider, heute bekannt aus der Galerie Neuger Riemschneider, ja. Einer der beiden Gründer und Teilhaber. Der war auch bei uns auf der Schule gewesen, der war etwas jünger. Und der hat dort als Redakteur gearbeitet und der wollte gerne ein Buch machen über die Kunst der 80er und 90er Jahre. Wer ist da bekannt geworden, groß geworden, marktgängig geworden und hat gesagt, ich möchte mit der Uta zusammen dieses Buch herausgeben.
Ah, das war dann Art Now oder was?
Das war Art at the Turn of the Millennium.
Ah, das war's.
Das erste,
genau,
also noch
das
vor
erste.
Art Now.
Ja.
Das ist 1999 rausgekommen.
Ja, habe ich inhaliert, das Buch damals.
Das waren ja Zeiten, da konnte man noch nicht alle Informationen aus dem Internet kriegen wie heute,
ja,
sondern das fing gerade erst an. Viele Leute wollten sich aber informieren, wo kann ich denn welchen Künstler kaufen, wer hat eine Karriere gemacht, wer ist bekannt.
Ja.
Und da hat sich dieses Buch sehr durchgesetzt und Taschen war ja sowieso dafür bekannt, dass sie es einen weltweiten Vertrieb hatten. Also das heißt, das ist sofort auf Deutsch, Englisch, Französisch erschienen und dann im zweiten Spanisch, Italienisch, Portugiesisch. Also das ist in sehr viele Sprachen übersetzt worden und war eigentlich ein Superseller.
Ja, ja. Also das war vielleicht, um das kurz einzuordnen, so ein dickes Coffee-Table-Buch, bisschen kleiner als A4, glaube ich, ne? Pro Künstler zwei Doppelseiten. Links ein großes Motiv, rechts ein total eingängiger Text, der sozusagen kurz erklärt hat, worum es der Position geht und dann nochmal umschlagen und dann eine Doppelseite mit vielen kleinen Motiven, wo man fast ein bisschen wie in so einer Kunstmesse mit Einzelständen, wo man so ganz schnell verstanden hat, wer ist es? Wo kommt der, die her, worum geht's? Das sind die Bilder und dann die nächste Seite. Und das war total eindrucksvoll.
Immer weil vier Seiten für einen Künstler.
Genau, zwei Doppelseiten, ne?
Ja.
Ja. Und das Interessante war, dass es dann eben Elizabeth Payton, also der Burkhardt hat da wahrscheinlich auch schon gut da seine Leute positioniert, aber ich war ganz stolz damals bei irgendeinem Art Now, war der Jeppe Hein dann dabei, als ich gerade meine Galerie aufgemacht habe 2002. Aber es war eben junge Positionen vor allem, die man noch nicht so verbreitet in den Museen kannte, waren da publiziert. Roger Pardo, Manfred Pernies, aber auch hier, weiß ich nicht, Richard Prince, Elizabeth Payton und so weiter, richtig?
Ja.
Und dann wahrscheinlich so 100 Künstler nur, oder?
Nee, es waren 137.
Oder 137, genau. Und dann war das ja eine ganze Reihe, ne? Erst ging's los Art at the Turn of the Millennium, dann Art Now 1, 2, 3 und so, oder?
Ja, Art Now 1, das haben der Burkhardt und ich noch zusammen gemacht.
Ja.
Art Now 2 habe ich alleine gemacht und Art Now 3 hat dann der Hans-Werner Holzwart gemacht.
Okay, und dann hat's aufgehört?
Glaube ja.
Ja, Faden hat es dann irgendwann ein bisschen übernommen, ne?
Ja, die hatten ein bisschen ein anderes System, aber die haben ähnliche Bücher gemacht. Es war damals der Richard Schleckmann, der hat mich dann auch mal nach London eingeladen, hat gefragt, willst du nicht für uns arbeiten? Das ist es nicht zugekommen.
Mhm.
Und dann, als dieses Art at the Turn of the Millennium, also ein großer Erfolg war, da hat Benedikt mich angerufen und hat gesagt, du, ich möchte ein Buch machen über Künstlerinnen.
Mhm.
Möchtest du das machen?
Mhm.
Weil er wollte eigentlich, dass das einer seiner altgedienten Herausgeber macht. Der hat dann immer gesagt, nee, also das muss ja dann schon eine Frau machen. Jetzt fragt mal die Grosenick.
Mhm.
Hat er mich gefragt und dann habe ich gesagt, also Benedikt, wir schreiben das Jahr 2000 und du willst die Frauen noch mal alle rausziehen und auf eine Seite stellen. Also wie reaktionär ist das denn? Dafür bin ich nicht zu haben, das geht nicht. Ja, und dann habe ich aufgelegt, dann habe ich gedacht, Mensch, der hat dir gerade einen Job angeboten, du hast ja eigentlich nichts zu tun. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe es mir überlegt, ich mach's doch.
Und was war das dann?
Und das, also Benedikt sagt erstmal, das heißt Female Artists. Und ja. Ich habe gesagt, nee, das nennt man Women Artists.
Ja.
Und so hieß das Buch dann auch. Und das war so ähnlich, die Künstlerinnen hatten etwas mehr Seiten. Also was sind die größten Künstlerinnen 20. und 21. Jahrhundert?
Mhm.
Und das ist ein ähnlich großer Erfolg geworden, also weil sich doch viele Frauen nochmal angucken wollten, welche Frauen sind es eigentlich, die es geschafft haben, wie haben die das geschafft. Das war dann ein bisschen mehr biografisch.
Interessant. Aber da ging es auch um die Karriere, ja? Also wie die Frida Kahlo und wie die dann erfolgreich geworden sind?
Naja, es ging um die Karriere. Es ging darum, kann eine Frau, wenn sie Künstlerin ist, eigentlich Kinder haben, was passiert mit denen, wie kann sie sich gegen Männer durchsetzen. Also es gab ja damals schon die Kapital-Kunst-Kompass, da sah man eben oben waren erstmal alles Männer.
Ja, Gerhard Richter, Bruce Naum.
Ja, und bis dann mal Rosemarie Trockel oder so da auftauchten. Und unter den 100, da waren vielleicht 20 Frauen und der Rest waren Männer. Da hat man schon gesehen, also die Strukturen sind da ziemlich verkrustet. Hat gesehen, wie viel Galeristinnen gibt es, wie viel Galeristen, wie viel Männer werden vertreten, wie viel Frauen. Also das sind ja alles Themen, die sich bis heute durchziehen.
Ja, was ich so interessant finde, ist, dass es ja immer so Männerbündnisse, wie konkret die sozusagen sich so vereinbart haben. Aber rückblickend gab es ja eben Richter, Polke, Luke, Kuttner, also Luke wurde dann später Konrad Fischer, aber dann eben auch Kippenberger, Oehlen, Büttner, also das lässt sich dann weiter, Thomas Zipsäger, Jensen, Rehberger, also unterschiedliche, die waren jetzt vielleicht nicht so stark eine Gruppe, aber, oder auch um den Dokupil Mülheimer Freiheit, auch alles sehr Männer dominiert, Leipziger,
genau, alles nur Männer.
Leipziger Schule, auch alles Männer, also an alten Mustern, die reproduziert werden.
Ja, dass Männer lieber mit Männern zusammenarbeiten. Ich glaube auch, das kannst du besser beurteilen als ich. Sammler kaufen wahrscheinlich auch lieber Männer, männliche Künstler als Frauen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Sammlungen, die sammeln nur Kunst von Frauen. Aber das ist sicher nicht ausgewogen.
Ja, aber selbst heute sieht man das gar nicht so sehr, dass sich die Frauen da irgendwie organisieren. Vielleicht ein bisschen, doch, es gab in Berlin so eine Initiative, die hieß Goldrausch, weil zum Beispiel, es gibt einen super interessanten Aufsatz von der Isabel Graf, der heißt die Ausnahmefrau oder Frauen über Trockel und Genzken und ich weiß nicht, ob die von Bonin auch vorkommt, die waren ja alle in einer Stadt.
Ja, ja? In Köln, ja.
Aber waren totale Paralleluniversen. Also die waren natürlich alle in einer Kunstszene, aber die haben ja nicht so Seilschaften gebildet. Also dann hast du angefangen, so Almanach-Bücher zu machen in den, wo sind wir jetzt, in den 2000ern?
Ja.
Ja. Und hast dann wahrscheinlich bei Taschen viele, viele Bücher gemacht, oder?
Nachdem die beiden ersten so gut angelaufen sind, habe ich bei Taschen eine ganze Reihe gemacht. Das hieß damals noch Kleine Reihe. Da ging es um Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts. Das fing an mit Expressionismus, über Kubismus, Dadaismus. Ich habe aber gesagt, mich interessiert das nur, wenn ich das wirklich auch ins 21. Jahrhundert bringen darf. Also wirklich die New Media Art auch dazu. Das sind dann insgesamt 15 verschiedene Bücher geworden. Ich habe jeweils einen Autor gesucht. Ich war die Herausgeberin. Und die Bücher konnte man in viele Sprachen übersetzen. Taschen hat die damals, glaube ich, für 10 Euro verkauft. Sehr günstig, konnte man sich informieren, war alles drin an Fotos. Jeder kannte, wie das gemacht würde. Man musste eben die Bildrechte klären, musste die Bilder besorgen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mir eben vom Benedikt Taschen, ich habe gesagt, ich will gar nicht so viel verdienen, aber ich will überall hinreisen.
Ja.
Also da gibt es die, ne, die Art Basel, dann gibt es die Armory Show in New York, dann gab es die erste Kunstmesse in Los Angeles, in Miami und hat ja Taschen gesagt, ja, verstehe ich, du musst die Leute kennenlernen. dann fahr. Mhm. Es war ganz klar, dass man da nicht im Luxushotel schlief, sondern irgendwo beim Freund auf einer Luftmatratze oder aber ich konnte reisen, habe die Flüge gekriegt, das bezahlt gekriegt und so habe ich eigentlich die Leute eben aus der Kunstszene auch kennengelernt.
Mhm. Und damals war das aber noch ein richtig großes Geschäft, oder? Also wie viele Bücher hat man da verkauft? 50.000 Stück, nicht so viele, oder?
Na, also bei Women Artists oder Art at the Turn of the Millennium waren es deutlich mehr.
Wahnsinn.
Also es war im sechsstelligen Bereich und da war auch keine Eins vorne.
Okay.
Also das sind schon noch eben, als diese ganzen Informationen noch nicht im Internet gab, ich glaube, das war wirklich wichtig.
Ja.
Also der Zeitpunkt, zu dem die erschienen sind, später konnte man das nicht mehr erreichen.
Nee, das hat auch den Kunstbetrieb, glaube ich, total verändert. Also für mich war das ganz wichtig, weil ich bin ja umgeben von dieser Kunst aufgewachsen. Aber es hat eben das einer größeren Öffentlichkeit hin geöffnet. Und es war ja nicht so verklausuliert, Texte zu Kunst mäßig, sondern es wurde irgendwie auf einer Seite, war eben kurz erklärt, worum geht's im Werk von Manfred Pernice oder so. Ja, so, dass man es auch versteht.
Ja, und später im Art Now wurden ja auch Preise genannt. Also da hat der Taschen gesagt, so, da werden mir jetzt auch Preise dazu geschrieben. Da haben die Galeristen gesagt, nö, das geht doch die Leute gar nichts an, was das kostet. Also das sollte auch demokratisiert werden.
Stimmt. Ja. Bei Michel Maiero stand das dann daneben, ich erinnere mich, ja.
Und das mussten wir eben auch erstmal durchsetzen, dass da Preise dabei standen. Aber das war ja auch ganz wichtig, also auch zu zeigen, was kostet eine Arbeit?
Ja, und das hat auch damals wirklich, dann fing das ja auch mit diesem Aufstieg an. Vorher war der Kunstmarkt, glaube ich, gar nicht so breitenwirksam präsent. Aber die Zeit war dann irgendwann vorbei, oder?
Die Zeit war durch das Internet vorbei, ja.
Es ist ja interessant, wie lange das nach, also 2002 gab es das Internet ja schon. Aber es ist interessant, wie lange es dann doch braucht, bis sich so ein Medium, also ich habe da hier auch im Podcast schon viel drüber gesprochen, als ich anfing, ich weiß nicht, ich glaube das erste Mal auf der Art Basel mit dem richtigen Stand waren wir, glaube ich, 2007 oder so, aber da fing das an, dass man vorher PDFs verschickte, was man mitgebracht hat. Aber bis das irgendwann so massiv überhand genommen hat, dass man sozusagen die Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünfthängung vorher auch schon zum Teil vor der Zinswende verkauft hatte und es eigentlich mehr darum ging, die Messe zu haben als Grund, um Kunstwerke zu bekommen aus den Ateliers und sie dann schon verkauft hat, als Anlass durch die Messe, aber zum Teil gar nicht an Leute, die überhaupt zur Messe kamen, hat dann doch auch nochmal fast ein Jahrzehnt gebraucht, bis das so, sich so durchgesetzt hat, dass es fast die Messe ein bisschen obsolet macht. Wie siehst du das jetzt sich weiterentwickeln? Also du machst immer noch Bücher, wir haben jetzt gerade dieses Heft zusammen gemacht, aber wenn du jetzt quasi schaust, wie sich das in den letzten Jahrzehnten verändert hat, wie siehst du die Zukunft da?
Na, ich bin ja kein Händler und früher war es immer so, da hat man gesagt, ja, man kann kein Werk von einem PDF kaufen, man muss da ja mal persönlich davor gestanden haben. Ich glaube, das hat sich grundlegend geändert. Ja, vielleicht auch durch die Corona-Zeit, da hatten Leute Zeit, sich damit zu beschäftigen, sie konnten aber nicht dahin. Das müsstest du mir bestätigen, ob das so ist, wie es weitergeht.
Ich glaube, man muss es mal im Original gesehen haben, ja, also nicht das einzelne Werk, aber irgendwie die Position und dann, ich nehme es mir immer wieder vor, es gesehen zu haben und dann kaufen wir doch immer wieder Sachen hier und da, die wir nicht gesehen haben und manchmal ist es positiv überraschend und manchmal ist es negativ überraschend. Aber eigentlich glaubt man, wenn man das Werk eines Künstlers, einer Künstlerin im Breiteren kennt, kann man auch einzelne Werke beurteilen. Aber wie glaubst du, geht's denn mit dem Buch weiter?
Naja, das Kunstbuch hat eine Nischenstellung, hat's auch schon lange. Ja, manche Leute haben ja eher ein Kunstwerk gekauft als ein Kunstbuch. Aber die Künstler, die wollen ein Buch haben. Mhm. Die wollen etwas, was man fühlen kann, was man riechen kann, wo auch die Farben, also wenn du ein PDF verschickst, dann hat das Bild die Farbe, die dein Monitor dir zeigt, aber nicht unbedingt die Farbe, die der Künstler gemalt hat. Das kannst du in einem Buch natürlich mit einem guten Druck, mit einer guten Bildbearbeitung ganz anders haben. Da sieht das Bild so aus. Hier, wir sehen das jetzt hier auch gerade bei dem Magazin von dem Armin. Da haben wir mit einer Sonderfarbe gearbeitet. Das ist das Rot von dem Bild.
Ja.
Das siehst du auf keinem Bildschirm. Und das ist etwas, was von den Künstlern eigentlich noch eingefordert wird. Und das ist natürlich toll.
Ja, erzähl doch mal vielleicht hier von der Arbeit an dem Heft mit dem Armin Böhm. Also da sind, glaube ich, 12 Essays drin. gestartet hat das Ganze mit Barzon Brock, der auch noch zu Gast ist hier, aber dann auch Joba Mangold, Lena und ich haben Vorwort geschrieben. Ja, es gibt nicht wirklich eine Text-Bildschere, aber es gibt eine Collagenreihe von Bildern von Armin Böhm, aber auch Memes und gefundenen Materialien. Ja, erzähl mal, was steckt im Heft?
Ne, also der Initiator oder Ideengeber ist ja der Barzon Brock. Der hat den Armin ja hier bei dir bei seiner Ausstellung kennengelernt, war dann begeistert von den Bildern und hat diese Bilder Starkbildmalerei tituliert und hat gesagt, der Armin Böhm steht also in einer Tradition des Berliner Expressionismus, Georges Gross, Otto Dix, auch von der Neuen Sachlichkeit, also Christian Schad. Und das müsste man einfach mal aufarbeiten. Er hat das Berliner Großstadt-Ikonografie getauft. Und der Armin hat das aufgegriffen und hat eigentlich für euch, für das Magazin, zum ersten Mal digitale Collagen hergestellt. Die bestehen teilweise aus diesen alten Bildern, aus dem Berliner Expressionismus. Die bestehen aus Schnappschüssen, die der Armin irgendwo gemacht hat. Die bestehen aus Logos von Firmen, die man kennt. Die bestehen aus Zeitungsausschnitten. Er hat da eigentlich ganz neue Arbeiten gesampelt. Und die sind zum ersten Mal in diesem Heft veröffentlicht. Und das ist wirklich großartig, weil das den Armin zu einer ganz neuen Werkreihe inspiriert hat. Ihr habt ihm den Rahmen gegeben, habt gesagt, das sind eigene Werke, da muss man was mitmachen. Und Armin hat sich an den Rechner gesetzt und hat das zusammengefügt. Und wenn du dir das anguckst, du kannst ja stundenlang angucken, weil da so viel drin ist, so viele Ideen, also so viel Armin Böhm, natürlich auch Ausschnitte aus Armins eigenen Bildern, aber mit ganz vielen anderen Assoziationen, mit Versatzstücken. Und das hat es so noch nie gegeben.
Ja, es ist ein bisschen wie, als würde man in so einen Kopf gucken oder in so ein Universum, ne? Und sind denn die Collagen koarrangiert zu den Texten?
Was den Barzon Brock betrifft, also man muss sagen, es ist eben grandios, dass der Barzon Brock so viel zu dem Heft beigesteuert hat. Barzon Brock wird dieses Jahr 90 und der schreibt eigentlich nicht mehr. Und wir haben es aber so gemacht, wir haben ihn ins Atelier eingeladen, haben aufgezeichnet, was sagt er zu den Bildern, was sagt er überhaupt. Also er schweift ja dann auch sehr viel ab. Dann haben wir das umgewandelt in Text, haben immer wieder abgehört und haben daraus eigentlich einen kleinen Essay, einen kleinen Text gemacht zu verschiedenen Themen, haben das dann wieder dem Barzon Brock zurückgeschickt. Er hat sich mit seinem Assistenten hingesetzt, die haben das durchgelesen, die haben es nochmal verbessert. Und so sind diese Texte entstanden. Also das ist schon an und für sich toll. Und dann hat der Armin Böhm gesagt, ich will aber auch noch Leute, zu denen ich einen Bezug habe. Also Martina Kicks vom Spiegel, Ingrid Pfeiffer ist eine herausragende Kuratorin an der Schirn. Len Farki ist ein bekannter DJ. Also Leute aus ganz unterschiedlichen Kontexten, die wir angesprochen haben. Wolfgang Ulrich, ein Kunsthistoriker, langjähriger Wegbegleiter. Und die haben mir gebeten, kannst du nicht was dazu schreiben? Und die haben dann, du, die Lena, haben dann mehr oder weniger längere oder kürzere Texte beigesteuert.
Ja, vielleicht einen ganz kurzen Exkurs, wie so eine Kalkulation von so einem Buch aussieht. Also wir haben ja auch einen Buchladen hier bei uns in der Galerie und kaufen die Bücher bei Verlagen in der Regel zwischen 30% und 50% günstiger. Und müssen darauf dann nochmal natürlich die Transportkosten zahlen und kaufen aber nicht auf Kommission. Also das heißt, wir kaufen die Bücher fix ab. Das ist ja üblich so, oder? Das machen alle Buchläden.
Naja, der Buchhandel kauft es auch ab. Die Marge ist unterschiedlich. Ich würde sagen zwischen 40% und 50%. Also jemand wie Amazon kriegt ein bisschen mehr. Kleiner Buchhandel kriegt vielleicht ein bisschen weniger. Was es aber im Buchhandel gibt, und das ist wirklich einzigartig, ist das Remissionsrecht. Mhm. Das heißt, du bestellst 5 Bücher und verkaufst aber nur 3, dann kannst du nach einem halben Jahr sagen, ach, die liegen hier nur rum, die gebe ich mal zurück und dann kriegst du auch das Geld wieder.
Ach, okay. Aber die müssen natürlich tadellos sein und du musst dich um die Transportkosten kümmern.
Ja, du musst sie zurückschicken, aber, und das ist natürlich für einen Verlag, wenn der auf einmal Tausende von Büchern aus dem Buchhandel zurückkriegt und muss die dann alle wieder refinanzieren oder das Geld zurückzahlen, das ist nicht ohne.
Okay, und das gibt es als verbrieftes Recht.
Du kaufst also im Buchhandel, wenn du einen Buchladen hast, ja, dann ist es risikolos für dich, die Bücher zu bestellen. Wenn du als Privatperson oder als Galerie jemand, das kommt natürlich drauf an, was du aushandelst bei dem Kauf.
Häufig sind Bücher ja teurer in der Produktion, als sie dann letztendlich eigentlich verkauft werden.
Ja.
Fast immer, oder?
Fast immer. Also wenn man sich doch mal vor Augen hält, was so ein Bildband, ja, der in 4 Farben oder noch mehr gedruckt ist, was da alles drin steckt. Du hast Autorenkosten, du hast Lektoratskosten, es gibt einen Satz, dann gibt es den Künstler, das Werk wird fotografiert, das kennst du auch. Mhm. Dann gibt es eine Bildbearbeitung, dann geht es in den Druck, der natürlich auch nochmal Geld kostet. Dann gehen die Seiten zum Buchbinder. Das klassische Tolle ist die Fadenheftung. Manchmal hat es ja sogar noch einen Leinenumschlag. Das kommt da drum. Und wenn man diese ganzen Kosten, also ich sage immer die soften Kosten, das sind die vor der Produktion, also Texte, Übersetzung, die grafische Gestaltung, die Bildbearbeitung, derjenige, der es malt, der kriegt dir vielleicht auch noch ein Honorar. Und dann geht es in die Produktion, also in den Druck und ins Buchbinden. Das sind dann sozusagen die harten Kosten.
Mhm. Und das alles sozusagen addiert, ergibt einen Preis. Aber der Buchhandel braucht ja eine Marge eben von mindestens, weiß ich nicht, 30%.
Ja, meistens noch mehr.
Ja. Und sind Bücher aber erst, seitdem die Papierkosten so hoch sind, subventioniert oder schon immer?
Nein, also du musst ja immer achten, die Kunstbücher haben meistens kleine Auflagen. Vielleicht hast du 1000, vielleicht auch nur 800.
Ja.
Dafür wird das alles gemacht. Also und diese Entstehungskosten, die Texte, die Übersetzung, die Grafik, die ist ja das Gleiche, egal ob du nachher 500 druckst oder 5000 oder 50.000.
Ja.
Und auch wenn die Maschine das einstellen, wenn die einmal läuft, da musst du nur noch Papier nachschieben. Und wenn du sagst, ich, so wie Taschen das auch gemacht hat, ich drucke direkt eine hohe Auflage in der ersten Auflage dann und kann das verkaufen, dann wird das Buch natürlich günstiger. Also je mehr du druckst, umso günstiger wird das einzelne Exemplar. Das muss man berücksichtigen.
Gut, wobei trotzdem die Papierkosten damals viel, viel niedriger waren als heute. Die sind ja extrem hochgegangen, ne?
Ja, das kommt auch noch dazu.
Und woran liegt das?
Papier ist ein Naturmaterial. Ja. Es besteht immer noch teilweise aus Holz. Das wird verarbeitet. Es wird nicht mehr so viel Papier hergestellt. Man braucht nicht mehr, also die Fabriken werden weniger. Mhm. Es gibt weniger Konkurrenz. Der Prozess braucht auch Wasser, ist aufwendiger. Dort, wo viel Holz ist, in Skandinavien wird viel Papier produziert. Das muss dann transportiert werden. Also das
alles so Inflation rein und so weiter. Ja. Okay. Du hast dann nach deiner Zeit bei Taschen auch einen eigenen Verlag gegründet.
Ich bin dann mit dem chinesischen Kunstmarkt in Berührung gekommen. Mhm. Der fing damals eben auch nach 1989, nach dem Sturm auf den Tiananmenplatz, wurden sehr viele zeitgenössische chinesische Künstler bekannt. Und ich bin eingeladen worden nach Peking und nach Shanghai und habe mir das dort auch angeguckt und wollte dann ein Buch darüber machen und habe das dem Benedikt Taschen auch vorgeschlagen, aber er wollte das nicht. Ich wollte das Buch aber unbedingt machen.
Mhm.
Und in dem Moment gab es bei dem alteingesessenen Dumont Verlag, der auch in Köln ansässig ist, einen Verlegerwechsel und die wollten ihre Kunstbuchprogrammleitung auch erneuern. Und da wurde ich gefragt und ich bin dann zum Dumont Verlag gegangen und hatte auch schon dieses Buch sozusagen im Gepäck und habe dann durch einen glücklichen Umstand, also einen Sammler kennengelernt, der junge chinesische Kunst gesammelt hat und der hat dieses Buch finanziert. Und das hieß China Art Book und das haben wir bei Dumont gemacht.
Okay.
Und ich habe dann bei Dumont auch noch weitere Bücher gemacht. Also ich bin 3 Jahre dort gewesen Und dann habe ich ein Buch gemacht mit dem Erwin Wurm, den du ja vertrittst, das mit der Gurke, das kennst du ja, mit dem Relief.
Da müsst ihr ja wahnsinnig viele von gemacht haben, ne? Weil wir verkaufen und verkaufen und verkaufen.
Ja, aber ist doch gut, wenn es immer noch läuft, dann ist ja gut, dass noch welche da sind.
Ist ja nicht mehr teuer, ne? Ist auch noch ein interessantes Phänomen. Bei meinem Onkel heißt es Büchermarkt, man nennt es auch Ramsch. Was ist dein Verhältnis dazu?
Naja, als Verlag oder besonders als Künstler hast du das natürlich nicht gerne. Das heißt, Bücher haben ja in Deutschland auch noch eine Buchpreisbindung. Also das Buch muss überall zum gleichen Preis verkauft werden, im Laden, in der Galerie.
Halbes Jahr lang, oder? Oder wie lang?
Nein, das ist so lange, bis die Buchpreisbindung aufgehoben wird.
Ach ja, okay.
Und dann, da muss der Künstler eigentlich auch damit einverstanden sein. Dann kannst du es ramschen, wie du es nennst. Also dann
Büchermarkt, habe ich gesagt.
Genau. Dann verkaufst du es für 1 Euro und dann im Büchermarkt
geht es
dann.
Ne?
Ja.
Ah, der Verlag verkauft es für 1 Euro.
Und dann geht es dann für 10 oder 15 dann raus.
Ja. Und ja, ich dachte, das wäre irgendwie zeitlich gebunden. Und während der Ausstellung darf man es auch günstiger verkaufen, ne?
Also die Institution, die die Ausstellung gemacht hat, darf es günstiger verkaufen.
Alles sehr reguliert.
Geschützt.
Ist das aufrechtzuerhalten? Weil Amazon hält sich da ja zum Beispiel nicht dran, ne?
Naja, Amazon hält sich da nicht dran. Oder wenn du ein Buch in Großbritannien bestellst oder da, wo es eben keine Buchpreisbindung gibt, dann müsstest du theoretisch Zoll bezahlen. Aber das lässt sich nicht aufrechterhalten. Also durch diese globalen Märkte wird das natürlich aufgeweicht.
Interessant. Okay, und dann nach Dumont hast du Distanz gegründet?
Nein, also ich habe ja gerade angefangen mit dem Erwin Wurmbuch, da habe ich den Christian Boros, den kannte ich natürlich schon aus der rheinischen Kunstszene, aber da haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet, weil für dieses Erwin Wurmbuch hat die Firma Boros, damals in Wuppertal, eben das Layout gemacht.
Ja, ja. Und der hat ja lustigerweise auch beim Bad Zum Brock studiert, ne?
Genau, der ist ja wegen Bad Zum Brock überhaupt nach Wuppertal gegangen, weil er so fasziniert von dem war und dass er dann in Wuppertal ansässig wurde.
Ja.
Und darüber haben wir uns kennengelernt und bei Dumont ging das mit den Kunstbüchern nicht mehr so gut. Da gab es eben auch wieder einen Verlegerwechsel von jemandem, der auf die Kunstbücher nicht so großen Wert gelegt hat. Und da hat der Christian Boros zu mir gesagt, wollen wir nicht einen eigenen Verlag aufmachen? Ja, dann habe ich gedacht, der ist ja lustig. Ja, und dann hat er gesagt, aber du bist dann keine Angestellte, sondern du wirst Partnerin. Wenn wir pleite gehen, gehen wir zusammen pleite. Und er hat gesagt, ich habe ein Pumpwerk gekauft in Berlin und ich beabsichtige, wenn das fertig ist, von der Renovierung her nach Berlin zu gehen. Und wir wären dann in Berlin ansässig. Und ich wollte immer schon nach Berlin, also nachdem die Kunstszene in Berlin war, fand ich Berlin schon immer toll. Und das war ein weiterer Grund. Aber ich wollte ja nicht hier im Café sitzen und Kaffee trinken, sondern brauchte auch einen Job in Berlin. Und das war dann der perfekte Moment, um nach Berlin zu gehen.
Das war wann? 2012 oder so, ne?
2010 haben wir gegründet. Da war das Pumpwerk noch nicht fertig, also habe ich noch eine Zeit lang in Wuppertal gearbeitet. Genau, und 2012 sind wir dann eingezogen.
Ach, für die Hörerinnen und Hörer, die es interessiert, sehr gute Folge, viele Folgen weiter zurück, ist eine Aufnahme mit Christian und Karin Boros über die Entstehung der Sammlung und des Bunkers und so weiter. Und dann hast du das wie lange gemacht, Distanz?
9 Jahre bis 2019.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt hier alles erreicht. Ist keine Herausforderung mehr und hatte eine neue Herausforderung, einen anderen Verlag zu reanimieren, neu aufzubauen. Das war eben die alte Edition Kanz, die Mutter von Hatje Kanz, die wir dann aber in Dr. Kantsche Verlagsgesellschaft, kurz DCV, umbenannt haben. Und das habe ich dann gemacht.
Und jetzt arbeitest du frei als Buchproduzentin, richtig?
Ich mache zwar bei 2 großen Buchprojekten die Leitung. Ich arbeite aber auch mit Künstlern zusammen. Also mit dem Armin Böhmen ist ja schon lange verbunden. Also immer wenn der was macht, dann ruft er mich an. Ich arbeite aber auch seit 1,5 Jahren mit dem Düsseldorfer Bildhauer Felix Schramm zusammen. Da geht es auch ein bisschen darum, wo kann er seine Werke installieren, wem kann man die vorschlagen. Also das ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit. Ich bin dann oft in Düsseldorf bei ihm im Atelier, also sowas mache ich auch gerne. Ich übersetze aus dem Englischen ins Deutsche, kriege ich hin und wieder Aufträge. Manchmal mache ich auch ein Lektorat, das mache ich jetzt für eine Düsseldorfer Künstlerin. Mhm. Also unterschiedliche Dinge, aber meistens haben die mit Publikationen oder mit Büchern zu tun. Mhm.
Und die beiden Buchprojekte, kannst du darüber sprechen, die du machst?
In dem einen geht es um Künstlerateliers. Mhm. Und in dem zweiten, das ist jemand, der hat eine große Sammlung von Parfumflakons, mhm, die aber bis also ins alte Rom zurückdatieren. Wow. Und der möchte einen sehr opulenten Band machen, im weitesten Sinne zum Thema Duft. Da geht es aber auch also um die soziologische Einordnung. Was bedeutet Duft oder Parfum vor 3000 Jahren? Was ist es heute? Mhm, was definiert Napoleon, man darüber? Mhm, also das geht sehr weit, also in Kulturgeschichte und in Soziologie.
Ist ja ein tolles Projekt. Und da arbeitest du dann auch sozusagen recherchierend mit?
Ja, oder also ich spreche die ganzen Autoren an und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich Richard Sennett gewonnen habe, dass der dazu einen Text schreibt. Mit einigen bin ich noch im Gespräch, aber das wird also eben ein ganz internationales Buch, weil also die großen Märkte für Duft und Parfum sind in Frankreich und in Italien. Das heißt, das Buch wird auch gar nicht auf Deutsch erscheinen. Aha. Und also das macht wahnsinnigen Spaß. Und für mich, ich kenne mich in dem Gebiet ja gar nicht so aus wie in der zeitgenössischen Kunst. Ich fühle mich da immer so ein bisschen fremd. Aber es hat drei Herausgeber, also einen Parfümeur, dem Besitzer der Sammlung, mhm, und auch also dem Grafiker, der auch sehr bewandert ist in dieser Szene und selber eine eigene Parfummarke gehabt hat. Und ich kommen da so artfremd rein und das finden die aber gerade toll, weil ich dadurch andere Fragen stelle oder auch andere Connections habe und funktioniert eigentlich ganz gut.
Mm, toll.
Ist für mich aber auch, also ich lerne sehr viel dazu, was natürlich toll ist.
Super, Uta, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf die große Kuratoren- und Büchermacherreise und vielen Dank auch für das tolle Heft, was wir hier zum Galeriewochenende präsentieren am
1. Mai.
1. Mai.
Wie gesagt, das Heft ist ganz toll geworden. Ich habe es ja hier gerade vor mir. Bin wahnsinnig glücklich, dass wir es geschafft haben.
Und natürlich zu erhalten bei uns im Onlineshop königgalerie.com. Und wir haben gemacht, wie viel? 1000 Exemplare, ne?
Ja.
Ja. Super, danke dir, Uta.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne 5 Sterne da, wie man so sagt. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann gerne in den Kommentaren, worüber wir reden sollen, wen wir mal einladen sollen, freue ich mich über Feedback in den Kommentaren oder auch an info@königgalerie.com.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.